Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
Hallo und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Jan. Hallo lieber Jan.
Hi Judith.
Und mit mir Judith. Wie schön, dass ihr da seid. Wir sind mittlerweile im dritten Jahr unseres Podcasts und starten sozusagen ins vierte Jahr. Wir freuen uns, dass ihr so treue Zuhörer seid. Es geht heute um ein ganz besonderes Projekt, und zwar um ein Fair-Projekt, das wir unter der Marke Bioladen in Kolumbien betreiben. Wir sprechen mit unserer Kollegin Ruth, die auf ihrer Reise nun in der dritten Station oder an dem dritten Standort unserer fairen Projekte ist. Wir holen sie sozusagen gleich am Flughafen ab und werden sie begleiten zu unseren Erzeugern und unseren Partnern dort vor Ort. Wir werden klären, was hinter den fairen Projekten steckt und was das Besondere daran ist.
Ja, hallo zurück, liebe Ruth. Wir sind jetzt gerade geflogen mit dir gedanklich in der vorletzten Folge aus der Dominikanischen Republik nach Ecuador. Und jetzt sind wir an dem wievielten Tag, das sagst du, deiner 20-tägigen Reise in Kolumbien angekommen. Wann ungefähr war das? Bist du morgens angekommen? Was hast du erlebt? Wo bist du überhaupt in Kolumbien angekommen? Wir sind gespannt.
Ich bin von Ecuador, von Guayaquil über Bogota nach Santa Marta geflogen, zu der Stadt im Norden gelegen in Kolumbien. Und dort leben Louis und Victoria. Bin dort morgens angekommen, an einem ganz kleinen Flughafen, und habe es mir da erstmal einen Tag gemütlich gemacht, am Sonntag, bevor es dann montags losging mit Louis und Victoria zu deren Büro und zur Plantage. In der Nähe von Santa Marta, so 40 Minuten würde ich sagen, zu deren Finca, die so ungefähr 40 Hektar groß ist und was ihr gemeinsames großes Projekt ist.
Über das Projekt hören wir jetzt gleich ein bisschen was von dir. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen Kolumbien einordnen. Wir hatten in der Dominikanischen Republik gerade ein Land mit 11 Millionen Einwohnern. Dann waren wir in Ecuador mit 17 Millionen Einwohnern. Natürlich gar nicht zu vergleichen von den geografischen Voraussetzungen. Ecuador wesentlich größer. Und wir sind jetzt in Kolumbien. Und da habe ich gelesen, dass die 2021 51 Millionen Einwohner hatten. Und nach Brasilien dann der bevölkerungsreichste Staat Südamerikas sind.
Santa Marta ist im Norden gelegen, an der Karibikküste, die deutlich trockener ist als der Rest des Landes. Und auch da sind die Bedingungen für einen Bio-Bananen-Anbau super, weil es ein relativ trockenes Klima ist, sich die Krankheiten nicht so schnell ausbreiten und wo dennoch viel Wasser vor Ort zur Verfügung ist, durch die Gebirge drumherum.
Du hattest einen Tag frei, als du ankamst, und am nächsten Tag ging es dann das erste Mal auf die Finca.
Genau, dann ist Thomas Weiling noch dazu gekommen, unser Gesellschafter. Da das Projekt neu ist, relativ neu, war das unser erster Besuch und er war stellvertretend dort. Wir sind zusammen auf die Finca gefahren. Es war schwül, sonnig, heiß. Sind dort angekommen, wurden erstmal eingekleidet mit Käppi, Schal und einem lockeren weißen Baumwoll-Shirt.
Wir haben ein Titelbild für die Folge.
Ich glaube auch. Genau. Also sahen wir alle ziemlich ähnlich aus zu dem Zeitpunkt. Und dann war die Idee, okay, wir laufen jetzt über die 40 Hektar Plantage durch und gehen mal in alle Ecken, die sie dort haben. Nicht ahnend, dass wir wirklich uns alle Ecken angeschaut haben.
Was?
Die Idee war, dass wir zweimal die Runde machen. Das haben wir dann am nächsten Tag das zweite Mal getan. Aber am ersten Tag sind wir losmarschiert. Die Sprinkleranlagen mit Wasser, die alle 4-5 Meter im Boden stehen, haben uns komplett nass gespritzt. Wir haben eigentlich nur versucht, den Wasserstrahlen auszuweichen. Und trotzdem waren wir bis zur Unterwäsche nass. Und so sind wir durch die Plantage gelaufen und haben hier und da die Biodiversität entdecken dürfen. Die Ameisen, die hier und da Nester aufgebaut haben, was die Ameisen hinterlassen, nutzen sie ja als Düngemittel oder auch hohe, große Bäume und Vielfalt an Pflanzen auch sich entwickeln dürfen. Das waren so kleine Oasen, vielleicht kann man das so sagen, innerhalb der Plantage, am Kompost vorbei und dann den langen, nassen Weg wieder zurück. So sah eigentlich unser erster Tag aus. Louis und Victoria mit dem Neffen auch von Louis, also ein Familienunternehmen durch und durch.
Jetzt waren wir schon beim Thema Anbau und vielleicht magst du einfach ein bisschen noch erzählen, um was geht es bei dem Projekt? Wie funktioniert der Anbau? Wie sieht es dort aus? Vielleicht kannst du es ein bisschen umschreiben.
Wenn man durch Bananenplantagen fährt, gehören auch immer Plastiksäcke mit dazu. Eigentlich gibt es kein Foto ohne Plastiksäcken auf der Plantage. Und bei Louis und Victoria sind es aber Papiersäcke. Und das ist vom Äußerlichen ein ganz klarer Unterschied, den man direkt sofort sehen kann.
Das heißt, sie substituieren das Plastik mit Papier.
Genau, richtig. Alles, was auf einer ganz normalen Plantage, konventionell oder auch ökologisch, an Plastik genutzt wird, haben sie substituiert mit Papier. Das ist einmal der Plastiksack um die großen Bananenfrüchte, die an der Staude hängen. Es sind aber auch Nylonseile im Einsatz, um die Stauden zu halten, die vom Umkippen gefährdet sind. Es sind Markierungen, farbliche Markierungen, da hatten wir schon in einer Folge drüber gesprochen. Oder auch für die Zwischenlagen der einzelnen Bananenhände. Dort wird auch nochmal ein Papier eingezogen, was bei anderen Plantagen immer Plastik ist. Es wird vor allem der Plastiksack und die Plastikzwischen, das ist auch häufig Styropor, so 0,5 cm dick zum Schutz eigentlich eingesetzt. Einmal um die Banane vor Verletzungen zu schützen, aber auch von der Sonneneinstrahlung zu schützen, dass sie nicht schwarze Flecken quasi kriegen, Sonnenbrand mehr oder weniger. Der Plastiksack oder ein Papiersack wird genutzt, um nachts die Temperatur halten zu können, damit die Temperatur nicht abfällt zu sehr für die Früchte. Und zum Schutz vor Insekten ist es, denke ich, auch nochmal von Vorteil.
Dann muss ich aber trotzdem fragen, kann das Papier mehrfach verwendet werden oder muss es jedes Mal ausgetauscht werden? Kann überhaupt das Plastik mehrfach verwendet werden oder wird das auch jedes Mal ausgetauscht?
Genau, schon wirtschaftlich ist es, denke ich, von Vorteil, alles, was möglich ist, wieder zu verwenden. Das Plastik kann auch wieder verwendet werden, aber auch nur eine gewisse Anzahl von Wiederholungen. Und genauso ist es beim Papier auch so. Es kann auch wieder verwendet werden. Sie legen die bei der Ernte die Säcke wieder zusammen. Dort wird kontrolliert, kann es nochmal wieder verwendet werden. Und dann tun sie das auch.
Wenn es nicht wiederverwendet werden kann, wohin geht es dann?
Das Papier geht in den Kompost von der Plantage. Es ist eine Demeter-Plantage, also bauen die ihr eigenen Kompost auf, jede Woche immer wieder und dort wird das Papier mit eingebunden.
Diese Bananen von der Finca aus Kolumbien, gibt es das häufiger in Deutschland oder sind wir die Einzigen, die das machen?
Da sind wir die Einzigen.
Und da setzt, glaube ich, auch das Projekt an, ne?
Richtig. Da machen wir auch nochmal den Unterschied zwischen der Verpackung. Also einmal haben wir Plastikverpackung, auch wie man das kennt, in einem, zum Beispiel Bananensack oder Plastiksack. Und alternativ führen wir noch einen zweiten Artikel, der mit Papier verpackt wird und transportiert wird.
Gibt es qualitative Unterschiede zwischen den Bananen?
Für die Qualität ist es herausfordernder. Normale, das kennt man, das kann gut verpackt werden. Und bei den Bananen mit plastikfreien Anbau haben wir hier und da immer wieder Herausforderungen, die wir immer wieder angehen müssen.
Gut, aber wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne plastikfrei einkaufen, pack meine Bananen in den Einkaufskorb und weiß aber gar nicht, wie viel Plastik im Anbau eigentlich verwendet wird.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich hatte es vorher auch nicht im Blick, wie viel Plastik im Anbau tatsächlich genutzt wird. Das sieht man ja letztendlich auch nicht im Bioladen, im Supermarkt. Und die Information überhaupt, wie ein normaler Bananenanbau stattfindet und wie viel Plastik benutzt wird, muss erstmal transportiert werden, um den Effekt zu sehen, aha, es geht auch plastikfrei, es geht auch mit Papier und das wird wieder recycelt in den Kompost reingesteckt. Das hat keine negativen Auswirkungen auf die Meere, wo das kleine Plastik überall landet, auch in den Plastiksäcken, die genutzt werden. Da sind immer so ganz kleine Löcher, die sich öffnen, damit noch ein bisschen Luft auch reinfließen kann. Und die setzen sich alle in den Boden ab. Und wenn man jetzt in eine Plantage geht, die schon länger normal betrieben wird mit Plastik, dann sieht man überall kleine Plastikpartikel.
Also das ist nicht Mikroplastik, sondern das ist noch sichtbar.
Das ist auch noch sichtbar.
Und zersetzt sich natürlich in unfassbar langem Zeitraum.
Genau. Da gab es eine ganz schöne Geschichte, als Louis und Victoria mit ihrer Tochter, die auch im Familienunternehmen aktiv ist, das erste Mal hier in Coesfeld bei uns, bei Weiling waren, hatten sie erzählt, wie sie eigentlich auf die Idee kamen. Plastik, warum nicht mit Papier? Und da sagten sie, dass ihre Kinder eigentlich auf die Idee kamen, wieso ist das denn ökologisch, wenn wir jetzt mit Plastik Bananen anbauen? Und die sehr provokative Frage haben sie gestellt und das hat sie dann letztendlich auch zum Nachdenken gebracht.
Wie lange haben Sie daran, man muss ja sagen, Sie sind die Bio-Pioniere, ne, in dem Bereich. Wie lange haben die denn dafür gebraucht? Das ist ja unheimlich aufwendig.
Luis und Victoria haben einen Berater, Klaus Merkens, hinzugezogen 2018, um auch eine Demeter-Umstellung zu machen. Und die zusammen haben 16 unterschiedliche Arten von Papieren getestet, um letztendlich eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
Wie das alles entstanden ist, das erzählt uns jetzt der Klaus Merkens nochmal. Und mit seinen Worten, der Berater, von dem Ruth gerade gesprochen hat, da haben wir die Gelegenheit genutzt, ihn auch nochmal zu diesem Thema zu interviewen.
Ja, ich darf dich erstmal herzlich begrüßen. Hallo Klaus, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
Hallo Klaus.
Ja, hallo zusammen.
Klaus, du hast das Projekt ja mit begleitet und vielleicht erstmal kurz zur Vorstellung. Du bist ja biodynamischer Berater. Kannst du uns ein bisschen was erläutern? Was machst du?
Ja, ich, wie eigentlich der Begriff schon sagt, ich berate biologisch-dynamische Projekte weltweit in dem Prozess der Umstellung, das heißt von konventionellem hin zu biologisch-dynamischem Landbau oder auch mal ausgehend von dem ökologischen Landbau, oft mit der Zielrichtung, die Demeter-Zertifizierung zu bekommen. Und das ist auf der einen Seite eine praktische landwirtschaftliche Beratung in dem Umstellungsprozess, unterstützt sehr stark auch für die formalen administrativen Anforderungen, die für die Zertifizierung heute notwendig sind.
Du machst Schulungen, ne, für die Mitarbeiter. Und wir arbeiten also als Weiling sehr, sehr lange schon mit dir zusammen und hast dort sehr unterschiedliche Projekte schon für uns begleitet. Und eben auch dieses in Kolumbien.
Wo man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wer die anderen Folgen auch schon gehört hat, der weiß, beim Bioanbau, da gehört einiges dazu. Also umso wichtiger, dass man gut geschult ist und Bescheid weiß.
Ja, das freut mich besonders, dass Weiling jetzt auch dieses kolumbianische, doch ganz besondere Bananenprojekt mit in der Partnerschaft hat. Dort fing ja 2017 die Umstellung zum biologisch-dynamischen Landbau an.
Ah, wie ist das denn überhaupt entstanden, das ganze Projekt? Auch, also ich meine, es geht ja hier um den plastikfreien Anbau. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Also die Intention, als ich mit dem Projekt in Kontakt kam, war diese neue, für die Kolumbianer neuen Weg der Landbewirtschaftung einzuschlagen, weg von dem rein ökologischen EU-Öko-Standard hin zu doch einem mehr in Einklang mit der Natur biologisch-dynamisch orientierten Anbau. Und so hat mich der Gründer und Eigentümer dieses Projektes, Louis Hesselholt, hat sich erkundigt und gefragt, wer könnte ihn auf dem Weg begleiten. Und da hat mich ein auch Weiling-Partner, bei dem der Louis zu Besuch war, der hat gesagt, oh, Luis, wenn du jemanden da brauchst, dann melde dich bei dem Klaus. Und dann rief mich Luis Hesselholt an und dann haben wir am Telefon sozusagen die ersten Schritte besprochen. Und da bin ich 2 Monate später dorthin gereist und habe mit dem Team den Grundstein gelegt für einen biologisch-dynamischen Anbau. Das war sozusagen Beginn, Ende 2017, Anfang 2018. Da ging dann erstmal der Umstellungsprozess los mit allem, was so dazugehört. Deren Töchter haben ihren Eltern gesagt, liebe Leute, ihr verursacht so viel Plastikmüll in eurer Bananenplantage, das ist eigentlich nicht mehr zu verantworten. Guckt nach Alternativen. Und dann hat der Luis wirklich mit sehr viel Energie und Mühe nach Wegen gesucht, wie man den Plastikeinsatz im Bananenanbau reduzieren kann. Im normalen, traditionellen, aber auch im ökologischen Bananenanbau werden alle Fruchtstände in einem dünnen Plastikfolienbeutel eingepackt, bis sie dann erntereif sind. Das sind so zwischen 8 bis 12 Wochen. Und danach wird dieser Plastikbeutel weggeschmissen. Bei 2000 Bananenstauden pro Hektar kann man sich vorstellen, welche Menge an Plastikmüll da anfällt. Und das wollte Luis auf jeden Fall vermeiden, reduzieren. Getriggert, wie gesagt, durch das Augenöffnen seiner Töchter, hat er dann mit sehr viel Konsequenz nach Alternativen gesucht. Und nach 1,5 Jahren, fast 2 Jahren intensiver Feldversuche mit unterschiedlichsten Papiertypen, Größen und Formen, auch in Zusammenarbeit mit den Papierlieferanten, dann einen gangbaren Weg gefunden, diese Plastiktüte durch eine Papiertüte zu ersetzen. Das war der erste Schritt.
Okay, was sind denn da konkrete Herausforderungen? Also ich meine, weißt du, ich stelle mir jetzt einfach Papier vor. Jetzt weiß ich nicht, wie feucht das ist in Kolumbien, aber das wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte, warum man das nicht immer macht. Es scheint ja zu gehen, ne?
Ja, also das ist schon mal ein ganz wichtiger Stichpunkt, die Feuchtigkeit, die starken Regenfälle setzen dem Papier natürlich zu. Da hat man eine Technologie gewählt, dass dieses Papier in der Herstellung auf der einen Seite sehr stark verdichtet ist. Durch Heißdampf und starke Walzen hat es sozusagen eine ganz glänzende Oberfläche, ohne dass es gewachst oder irgendwie beschichtet ist. Mhm. Und dadurch ist es auch resistent, kann also etlichen Regen ab. Die zweite Voraussetzung ist, die Banane bewegt sich natürlich ständig im Wind und die Bananenschale, wenn die Banane heranreift, ist extrem empfindlich gegen alle möglichen kleinsten Verletzungen. Ob das ein Insektenstich ist oder dass sie am Blatt reibt oder dass der eine Finger an dem anderen Finger reibt. Also diese kleinen Berührungen verursachen auf der grünen Schale der Frucht kleinste Kratzspuren, die rein kosmetische Mängel sind. Später, wenn die Banane dann ausgereift ist und gelb im Laden liegt, erscheinen diese Schadstellen schwarz. Und das ist etwas, was die Verbraucher nicht so gerne haben und auf gar keinen Fall die Vermarktungspartner. Die wollen eine möglichst makellose Banane. Also der überwiegende Grund, warum überhaupt diese Tüten im Bananenanbau eingesetzt werden, ist auf der einen Seite der Schutz vor Schadinsekten, insbesondere welche aus der Familie der Trips, das sind so kleine Fliegen, sehr kleine Fliegen, die in diese Schale hineinstechen. Und durch die Plastiktüte werden sie davon abgehalten. Und das Zweite ist, dass innerhalb dieser Plastiktüte natürlich auch wie so kleine Gewächshausverhältnisse entstehen. Das heißt, bessere Feuchtigkeit, etwas höhere Temperatur, die Banane gleichmäßig heranreift. Und diese beiden Faktoren jetzt durch ein anderes Material herzustellen, also der Schutz vor äußeren Verletzungen und gleichzeitig die Konditionen, dass die Reife gleichmäßig vonstatten geht, das war sozusagen die Herausforderung, das mit dem Papier zu erreichen.
Das ist so spannend.
Ja, ändert sich viel in der Produktion, dass, also du machst ja auch eben diese Schulungen für Mitarbeitende. War das für die eine krasse Umstellung, dass sie jetzt sich da neu reindenken mussten? Und wenn ja, wie haben sie es aufgenommen? Oder war da Motivation zu spüren?
Also die Motivation war ganz deutlich da. Zu Beginn natürlich dass sie von oben vorgegeben war. Die Chefs haben gesagt, wir stellen jetzt auf biologisch-dynamisch um. Wir haben sehr schnell schon nach den ersten Anwendungen der biologisch-dynamischen Präparate einen positiven Effekt auf ihrer Plantage festgestellt. Mir selbst ist das nicht so aufgefallen, muss ich dazu sagen. Aber das Spannende ist, mit so einer Erfahrung hat man natürlich sofort die ganze Mitarbeiterschar hinter sich. Und sie folgen einem begeistert in den nächsten Schritten, die für so eine Umstellung notwendig sind. Also wie beginnt man jetzt als Beispiel, dass die ganzen organischen Abfälle, Blattrückschnitte, Erntereste, Mist und so weiter zu kompostieren, die Fermentation zu beobachten und zu steuern. Das sind so ja die wichtigsten Schritte in so einem Umstellungsprozess. Und da war dann volle Begeisterung zu spüren. Und das hatte eigentlich diese ganze Phase erleichtert.
Was passiert denn mit dem Papier?
Das Papier kann zum Teil wiederverwendet werden. Die Tüten können im Durchschnitt 2-mal verwendet werden und werden anschließend zerhäckselt und auch in den Kompostierungsprozess gegeben. Das heißt, die verrotten dann, werden wieder zu Humus, kommen wieder in den Kreislauf zurück.
Klaus, dann verstehe ich nicht, warum das nicht überall gemacht wird.
Ja, nachdem dieses Beispiel in Kolumbien so positiv durchgeführt und umgesetzt werden konnte, haben wir das auch auf anderen Bananenplantagen in Ecuador und der Dominikanischen Republik versucht. In der Dominikanischen Republik war die Situation die, dass durch die sehr starken Winde dort die Bewegungen innerhalb der Bananenplantage deutlich höher waren. Und dann haben die Bananenfrüchte sich innen an dem Papier gerieben. Und dann gab es dort Verletzungen, die auch wieder negativ durchgeschlagen sind. Da müsste man auch noch mehr Forschung reinstecken, also angewandte Feldforschung, dass man auch vielleicht für solche Windverhältnisse bessere, vielleicht größere Tüten oder nochmal eine etwas andere Papiermischung, die etwas weicher ist, nicht so starr, dass die Banane sich daran reibt. Oder vielleicht auch mit anderen Fasern arbeiten, die in sich beweglicher sind. Also da ist noch, wie soll ich sagen, Forschungsbedarf, um Methoden zu finden, die diesen Plastikanfall zumindest in biologischen oder auf jeden Fall in biologisch-dynamischen Plantagen lösen kann. Aber ist auf der To-Do-Liste. Durch diese feste Entschlossenheit von Luis und Victoria, das auf ihrem Betrieb tatsächlich zu erreichen, haben sie viel Zeit, aber auch viel Geld in die Hand genommen und viele Rückschläge in Kauf genommen, bis diese für dort passende Lösung gefunden war. Die gleiche Lösung funktioniert leider in der Domrep wegen dem Wind nicht und in Ecuador wegen der viel höheren Feuchtigkeit. In Ecuador sind uns die bei den starken Regenfällen sind uns die Tüten nach 2 Monaten zerfallen von der Pflanze gerutscht. Also da brauchen wir nochmal eine andere Konsistenz. Das ist, muss wirklich für jeden Standort angepasst werden.
Genau.
Aber ich denke, was da wichtig ist, dass man sich ein Bewusstsein darüber verschafft, dass ja in den normalen ökologischen oder konventionellen Bananen sehr viele Kosten eben externalisiert sind. Also die Umweltschädigung, die schlussendlich dieser Plastikabfall in den Ozeanen verursacht, beziehungsweise der Energieaufwand, die Plastiktüten herzustellen, die schlägt sich ja in dem Bananenpreis nicht nieder. Das sind so sozialisierte Kosten quasi. Und wenn man jetzt so eine etwas teurere Papierlösung anwendet, dann zahlt natürlich erstmal der Produzent, der dann diese Kosten auch an seine Kunden weitergeben muss. Das heißt, da treten eigentlich Kosten in Erscheinung, die zu einem unfairen Vergleich führen.
Ist das speziell hergestelltes Papier, was da verwendet wird?
Genau, das ist, da gibt es einer der weltweit größten Kartonfabrikanten, die Firma Smurfit Kappa, die darf man mal, glaube ich, nennen. Genau. Die sind da ziemlich einzigartig mit ihrem Agro-Paper, nennen sie das, und haben eben dann ausgehend von dem Erfolg bei Luis und Victoria in Kolumbien dieses Papier, auch diese Papiertüte, zu einem Standardprodukt weiterentwickelt.
Warum denkst du, ist die Banane wert, gekauft zu werden? Du warst vor Ort, du kennst die Menschen, du kennst den Drang, den Willen, den die haben, ihren Pioniergeist.
Also diese Plantage von Luis und Victoria in Kolumbien ist ein ganz besonderer Ort. Nicht nur, dass da eben kein Plastik mehr eingesetzt wird, sondern auch durch die Biodiversität durch die natürliche Gestaltung der Bananenplantage, durch die Rücksichtnahme auf Fauna und Flora, wenn man durch diesen Betrieb läuft, es ist unwahrscheinlich, was dort an Lebewesen, Tieren, Insekten, aber auch einer Vielfalt an zusätzlichen Pflanzen, der ganze Boden ist grün, was für eine Bananenplantage sehr ungewöhnlich ist, umgeben von typisch tropischen Bäumen, sehr viel Blütenpflanzen. Also es ist wie ein Paradies auf Erden, kann man sagen. Und also das sind sozusagen die äußeren Umstände, die es allein schon wert machen, Produkte von diesem Ort zu beziehen und zu genießen. Und sie haben auch eine ganz besondere Qualität. Also wenn ich diese Bananen probiere und sie vergleiche mit anderen, dann sind die geschmacklich einfach besser. Und das ist für mich Grund genug zu sagen, das ist die Banane, die sollte eigentlich Präferenz bekommen vor allen anderen.
Schön. Vielen, vielen Dank, lieber Klaus, für deine Einblicke nochmal, auch in die Details. Und ja, vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Ja, bitteschön. Hat mich sehr gefreut.
Ja, das waren nochmal spannende Einblicke von Klaus. Mich würde jetzt nochmal interessieren, es ist ja nicht das einzige Projekt.
Genau, der plastikfreie Anbau gehört zur Produktion, zur Qualität der Banane, die wir mitkommunizieren. Durch den Kauf der fairen Banane wird der plastikfreie Anbau unterstützt und so auch finanziert. Und das Fair-Projekt unter der Marke Bioladen wird durch 1 Cent pro Banane von den Kunden direkt dort unterstützt.
Gut, die erste Laufzeit ist ja jetzt schon vorüber. Also das heißt, ich meine, wir haben schon den ersten Betrag überwiesen, oder?
Genau. Im Mai diesen Jahres haben wir den ersten Betrag überwiesen, um eine Trinkwasseraufbereitungsanlage zu finanzieren, damit die Familien und Arbeitenden vor Ort freies, sauberes Wasser zur Verfügung stehen haben. Okay. Wasser ist einfach auch teuer. Also wer Trinkwasser kauft, muss viel Geld bezahlen, mehr noch als in Deutschland. Und dann kann man sich vorstellen, dass das Einkommen viel niedriger ist als im Vergleich zu Deutschland und dementsprechend Wasser sehr teuer ist. In einer Umfrage, die Louis und Victoria und ihr Team gemacht haben, ist rausgekommen, dass mehr als die Hälfte der Familien, die auf der Plantage arbeiten, Trinkwasser nicht kaufen, sondern von diesen anderen Quellen eigentlich beziehen. Und bei diesen Quellen ist nicht sichergestellt, ob das Wasser sicher und sauber zum Konsumieren ist. Und auch durch die Umfrage ist eigentlich sehr eindrücklich geworden, dass es nicht so ist oder auch durch staatliche Information, dass dreckiges Wasser, was konsumiert wird, Magen-Darm-Erkrankungen hervorruft, bis zu Krebs, Kinder, die drunter leiden. Und daher haben Louis und Victoria Wasser als das akute Thema genommen, um das auch anzugehen. Wo wir im Mai das erste Geld überwiesen haben, bekommen wir fast wöchentlich eigentlich Updates mit Fotos. Und das ist ein guter Austausch, den wir da haben.
Und du hattest ja gerade uns im Online-Marketing diese Fotos geschickt. Und ich möchte das kurz mal einmal erzählen, weil diese blauen Container oder was, die sind, man muss sich das auf jeden Fall angucken. Wir verlinken das in den Shownotes. Die sind in einem gemauerten Häuschen, möchte ich meinen, so das zu beschreiben. Und das hat eine große Wand auf der einen Seite. Und fast angefangen, also ich habe schon Tränen in den Namen bekommen, weil nämlich auf der einen Seite haben sie einen Dank und einen Gruß mit dem Logo auf das Häuschen geschrieben. Für den Kauf dieser Bananen bedanken sie sich, wodurch eben dieses Häuschen möglich ist. Also dieses Bild ist wirklich so zauberhaft, als ich das gesehen habe. Ja, das hat mich echt beeindruckt.
Auf jeden Fall. Und das haben sie auch mit Eigeninitiative gemacht.
War nicht dein Auftrag.
Genau.
Wie hast du die Leute vor Ort erlebt?
Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja was total Besonderes, ne? Ich meine, die leben in einem Land, wo normalerweise im Bananenanbau Plastik verwendet wird. Und sind die nicht irre stolz auf das, was die da machen?
Ja, und die arbeiten auch gerne dort. Also als ich mit den Arbeitenden sprechen konnte, haben sie auch immer wieder betont, dass sie natürlich auch eine Wahl hätten, woanders zu arbeiten. Aber sie arbeiten sehr bewusst auf dieser Finca, weil vielleicht plastikfrei ein Argument ist, aber auch die Bedingungen, Arbeitsbedingungen Viele Arbeitende sind schon lange dort, haben Geschichten von früher erzählt, wie das früher so war, vor Louis und Victoria. Viele Familien arbeiten ihr Leben lang schon in der Bananenindustrie, auch früher. Und da kamen schon einige interessante Geschichten raus. Ein Thema ist die Rente, was Louis und Victoria auch aktiv angehen, die schon lange in der Bananenindustrie arbeiten, angestellt waren, hatten eigentlich, wie es ja bei uns auch normal ist, die Idee und die Information, wir zahlen in die Rentenkasse ein. Haben 30, 40 Jahre gearbeitet, dachten, es wird in die Rentenkasse eingezahlt. Dann haben sie jetzt seit 10 Jahren, arbeiten sie vielleicht mit Louis und Victoria zusammen. Und dann ist ihnen, als sie in die Rente tatsächlich gehen wollten und sich informiert hatten, wie viel Rente kriege ich eigentlich von meiner lebenslangen Arbeit. Dort haben sie erfahren, dass eigentlich nie in die Rentenkasse eingezahlt wurde vor Louis und Victoria. Und dass sie eigentlich auch nicht genug zum Leben bekommen würden. Und dann sind ja viele auch noch super aktiv, wenn sie in die Rente gehen. Also haben Louis und Victoria gesagt, hey, dann arbeitet doch bei uns weiter, dann könnt ihr auch, bleibt ihr aktiv. Nicht mit der vollen Stundenanzahl, vielleicht nur einen Tag, wenn gepackt wird oder nur vormittags. Und dann kriegt ihr euer Standardgehalt und dürft weiter arbeiten und könnt aber euer Leben noch finanzieren. Das nennen sie auch Rente mit Liebe, haben sie es genannt. Das ist vielleicht eine Geschichte von den Gesprächen mit Arbeitenden. Eine andere hatte erzählt, wie sie früher in der Bananenindustrie, als sie Kind war noch, also auch schon wirklich lange her, in dem kalten Wasser, also wenn gepackt wird, werden die Bananenhände ja ins Wasser geschmissen. Dann verweilen die Bananen dort für 30 Minuten. Und früher hatte man die Idee, dass wenn man sie mit der Wölbung nach oben legt, dass es nochmal besser ist für die Qualität und für den Transport danach. Also hatte sie die Aufgabe, einen ganzen Tag über 8 Stunden in diesem Becken zu stehen und die Hände immer richtig umzudrehen. Also super gefroren, also richtig kalt. Keine Pausen und harte Arbeit. Also so hat die Frau erzählt, wie sie ja in der Arbeit der Bananenindustrie aufgewachsen ist. Und so hat sie ja auch die Entwicklung miterlebt, was dann alles gemacht werden kann an Arbeitssicherheit, dann auch Gutes für die Menschen, für die Arbeit vor Ort, dass sie jetzt bei Louis und Victoria arbeiten kann. So ganz ganz viele spannende Geschichten, die ich mitnehmen durfte. Und Louis war selber erstaunt von der Geschichte und hatte keine Idee, dass das früher so normal war.
Gott sei Dank waren Louis und Victoria dann da. Oh, Ruth, was mich jetzt mal richtig interessieren würde, wie viele Bananen kriegen wir eigentlich aus all diesen Projekten? Hast du Zahlen für uns?
Schau mal in die Zahlen, genau. Im Jahr handeln wir über 100.000 Kisten faire Bananen für die Marke Bioladen. Und das sind dann ungefähr 2.000 Tonnen.
Mit allen Projekten, ne?
Also mit allen Projekten zusammen. Netz.
Ja, schön. Da kommt hoffentlich einiges zusammen, damit wir ganz, ganz viele faire Projekte noch umsetzen können und die Menschen unterstützen können. Gut, was hattest du denn, was durftest du denn da sonst noch machen? Also ich habe gesehen auf einigen Bildern, du durftest die auch mal weiter reiten, so Bananen so vorschieben in dem Wasserbassin. Ich weiß nicht, ob du da auch gerade geguckt hast, wie kalt das da drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur in Kolumbien war oder auch in anderen Ländern. Hast du mit der Machete da auch mal so ein Ding abgeschnitten?
Ich durfte die großen Bananenhände unterteilen in die Cluster, wie sie dann hier auch im Bioladen landen. Da spielt Technik und auch Kraft und die Messerschärfe eine wichtige Rolle. Das ist auch quasi die Rente mit Liebe. Es gibt einen Messerschärfer auf der Finca in Kolumbien, der nur dafür angestellt ist, die Messer zu schärfen am Packtag. Er ist also einmal die Woche da. Es gibt, ich glaube, 3 Stationen, wo jeweils ein Messer im Einsatz kommt, um eine große Bananenstaude quasi in die kleinen Cluster zu unterteilen. Und jede Stunde muss er 7 Messer schärfen. Also es gibt unterschiedliche Gruppen und die müssen alle 2 bis 3 Stunden ihre Messer immer wieder austauschen, damit die nicht stumpf werden, damit es einfacher ist zu schneiden, aber damit auch die Schnittstelle klar ist und sich dort nicht beim Transport nochmal Krankheiten entwickeln oder Kronfäule.
Gibt es Bananen, die Sie selber essen?
Sie nehmen tatsächlich einmal die Woche am Packtag, nimmt jeder eigentlich eine Tüte Bananen mit nach Hause. Die Familien und auch Menschen aus der Gegend bekommen so kostenloses, sauberes Trinkwasser für sich und für ihre Familien.
Ja, liebe Ruth, lieber Jan, es waren wieder 3 ganz tolle Folgen, die wir hier abdrehen durften. Danke für deine Zeit, Ruth, das war total spannend. Auch an die vielen, vielen Zitatgeber ganz herzlichen Dank. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, ihr einen Eindruck bekommen habt darüber, was der Unterschied ist zwischen konventionellen Bananen und der Biobanane und einer Biobanane und einer fairen Biobanane und den vielen, vielen Projekten, die wir unterstützen und hoffentlich mit eurer Unterstützung noch unterstützen werden und dürfen vor allen Dingen.
Ja, mit Emotionen ist sich schöner.
Oh ja. Ja gut, ey, und jetzt sag doch nochmal schnell, wie bist du von Kolumbien zurückgekommen? Und damit wollen wir nämlich dann auch enden.
Von Santa Marta ging es, glaube ich, über 24 Stunden über Bogotá, Madrid nach Amsterdam, Münsterland, dann dem Auto. Ja, eine lange Reise, eine schöne Reise mit vielen Eindrücken und ich hoffe, ich habe einige mitbringen können und auch mit euch teilen können.
Herzlichen Dank.
Es war richtig schön.
Ja, ich würde mal sagen, guten Appetit.
Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Bio-Großhandels Weiling. Bio-Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.